Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Lasset uns beten.
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, als auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, unsere neue Predigtserie ist das Vater Unser. Hey, das ist ein krasses Gebet, oder? Das kennt bestimmt jeder von uns, hat es immer irgendwo gehört. Und ich glaube, es gibt kein Gebet auf der ganzen Welt bei uns Christen, das so gedankenlos und sinnleer oft dahin geplappert wird wie dieses Gebet, oder? Die meisten von uns haben den Satz schon mal irgendwo auf irgendeiner Hochzeit vielleicht gehört, auf einer Beerdigung oder in irgendeinem ACK-Gottesdienst. Und dieser Satz, der heißt, lasst uns beten, wie der Herr es uns gelehrt hat. Und dann, wie aus der Pistole geschossen, fangen alle an, wie abgespult, so ein Singsang. Und dann geht das Gebet los. Als Kind, wenn ich das gehört habe, habe ich immer nur bla 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 verstanden. Ich habe gedacht, was machen die da? Und es ist erstaunlich, dass sogar kirchendistanzierte Menschen, die mit dem Glauben eigentlich so gar nicht so viel auf dem Hut haben, wenn das Gebet kommt, dann wird es hauptsächlich andächtig gesenkt und mitgemurmelt, obwohl man vielleicht selber gar nicht so richtig weiß, was man da eigentlich sagt und warum. Also so kann echt manchmal der Eindruck entstehen, dass Gott im Himmel jemand ist, der es braucht, dass wir ihm so auswendig aufgesagte Gedichte aufsagen. Als hätte Gott ganz akribisch festgelegt, wie wir beten müssen. Sonst ist es vielleicht nicht richtig, sonst ist es kein regelrechter Gottesdienst. Und da besteht Gott drauf, dass es auch in jedem Gottesdienst dann in dieser Art und Weise dann auch gebetet wird. Manche kommen sogar auf diesen Trichter, dass man sagt, hey, wenn dieses Gedicht mehrfach hintereinander aufgesagt wird, dann ist sogar eine Art Bezahlung drinne für meine moralische Schuld, für Sünde. Dann wird mir sicher vergeben. Achtung, was ich jetzt heute predige, soll kein Seitenhieb sein gegen irgendwelche Traditionen von anderen Christen und Kirchen nach dem Motto so, wir hauen jetzt mal in die Pfanne, wie die anderen das so beten, das ist falsch. Nee. Wir haben kein Problem, wir als Gemeinde, kein Problem mit anderen, das Vaterunser zu beten. Ich denke, es ist sogar gut, es auswendig zu kennen. Ja. Aber warum beten wir hier bei uns es nicht so in dieser traditionellen Art und Weise? Und diese Frage, die bekomme ich regelmäßig gestellt. Warum betet ihr hier nicht das Vaterunser? Und es hat seine Gründe, dass wir das nicht so traditionell aussagen. Wir glauben nämlich an eine lebendige Beziehung und an freie Gebete zu Gott. Aber Moment mal, hat nicht Jesus dieses Gebet selbst aufgetragen? Hat er nicht gesagt, wir sollen so auf diese Art und Weise beten? Jesus hat es ja gelehrt. Und ich glaube, obwohl wir es nicht aufsagen, dieses Gebet, beten wir es trotzdem. Herr, wie jetzt? Um die Absicht mit dem Vater unser zu verstehen und es in dem Sinne anzuwenden, wie Jesus sich das eigentlich gedacht hat, müssen wir mal ganz genau hinschauen. Was steht denn da eigentlich in der Bibel? Wir müssen mal in die Quelle reingucken. Was wollte uns denn Jesus denn da tatsächlich lehren? Wie kam es denn überhaupt zum Vater unser? Wie kam es dazu, dass Jesus dieses Gebet gelehrt hat? Und das finde ich total wichtig und total stark. Das steht in Lukas 11, 1 bis 2. Und es geschah, als Jesus an einem Ort war und betete. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und so weiter. Hier sehen wir ganz genau, was passiert ist. Jesus selbst, wie seine Gewohnheit war, ging in seinen Ort, ob das jetzt sein stilles Kämmerchen war oder am Berg oder irgendwo. Jesus hat seine private Primetime mit seinem Papa im Himmel gehabt und hat gebetet. Ja? Und Jünger haben das immer wieder beobachtet. Was haben denn die Jünger beobachtet? Ja, sie haben beobachtet, wie Jesus betet, ja? Wie er betet. Und sie waren auch begeistert von dieser engen Beziehung, die Jesus mit dem Vater hatte. Waren die Jünger begeistert? Sie waren auch begeistert von dem übernatürlichen Lebensstil, den Jesus gelebt hat. Hey, überall, wo er unterwegs war, da war was los. Da sind Dinge passiert, da war der Himmel offen, da sind Wunder geschehen. Das ist der Wahnsinn, was da alles abging. Menschen wurden frei, Menschen wurden geheilt. Hey, und sie waren begeistert von diesen Resultaten der Lebensveränderung. Und als die Jünger das sahen und sie haben Jesus gesehen, wie er betet, dann haben sie gesagt, und dieser eine Jünger fragt, bitte lehre uns zu beten. Lehre uns zu beten. Und dann kommt es, wie Johannes der Täufer seine Jünger gelehrt hat. Wie Johannes der Täufer seine Jünger gelehrt hat, auch Jünger. Wie er seine Jünger gelehrt hat, wissen wir nicht. Das steht nirgendwo überliefert. Aber wir wissen aus der jüdischen Geschichte, dass die Rabbiner viele Gebetsformen hatten. Also so richtig traditionell, ähnlich wie wir das kennen in manchen sehr liturgischen Gottesdiensten, dass da ein Ding nach dem anderen ganz genau dann auch so kommt. So war das auch schon damals zur Zeit von Jesus in den jüdischen Gottesdiensten, in den Synagogen so, dass die Rabbiner bestimmte Gebetsformen und Formulierungen hatten und die auch gelehrt haben. Wenn zum Beispiel eine Trockenheit war, dann gab es ganz bestimmte Gebetsformen, wie man gebetet hat, wie man beten sollte, damit wieder Regen kommt. Und nicht nur diese Sachen, sondern es gab richtige liturgische Abfolgen, wie und wann und was gebetet werden muss. Jesus sprengt aber genau diese Art des Gebets, als er dann anfängt zu lehren. Diese distanzierte, religiöse Art und lehrt etwas ganz, ganz, ganz anderes. Und es gibt zwei Bibelstellen, die uns das Vaterunser überliefern. Es gibt eine Bibelstelle, die steht in Matthäus 9, 9 bis 13. Und wie ich gerade schon von Lukas vorgelesen habe, in Lukas 11, 2 bis 4. Und erstaunlich ist, wie sehr diese beiden Textstellen sich sogar unterscheiden. Also schauen wir erstmal Matthäus an. Matthäus 6, 9 bis 13. Und da steht, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. So, das steht dort. In Lukas 11, 2 bis 4, die Parallelstelle im anderen Evangelium, da heißt es nur, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jeden, der uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Dieser bekannte Zusatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, die findet sich erst in späteren Handschriften wieder. Und es ist ein Zusatz, der bei den ersten Christen in den Gottesdiensten gepflegt wurde, das hat man gebetet, ja, da hat man das ja bekannt, Gott, Jesus ist der Herr, Herr, sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, das war dieses Bekenntnis der ersten Kirche und es wurde dann da noch mit eingefügt in das bekannte Vaterunser. Der erste Punkt, den ich mitgebracht habe für uns heute Morgen, ist, Jesus hat mit dem Vaterunser gelehrt, dass es nie um ein Aufsagen von einem auswendig gelernten Gebet geht. Das merkt man schon gleich durch die beiden Textstellen, die wir gerade gesehen haben, dass da fällt was auf, nämlich, dass es kein einheitliches Gebet ist. Matthäus hat es anders überliefert als Lukas. Ja? Es ist nicht einheitlich zum Auswendiglernen, sondern Jesus lehrt hier ein paar Prinzipien, ein Gebetsbeispiel sozusagen, so bete ich. Weil das war ja die Frage, wie sollen wir beten? Lehre uns zu beten. Und dann packt Jesus dieses Beispiel aus und fängt an diesem Beispiel zu lehren, wie man betet. Vor der Bibelstelle in Matthäus kommt auch noch der Hinweis von Jesus, dass es nicht um eine Selbstdarstellung geht. Nicht sich sehen oder sich hören lassen, so wie die Pharisäer, die dann irgendwo hingegangen sind und dann auf dem Marktplatz und dann groß gebetet haben, sodass es alle mitbekommen, so, sondern das sagt Jesus, bete dann im Kämmerlein lieber, im Verborgenen. Und da beschreibt Jesus eine Beziehung. Es geht nicht um ein Aufsagen vor anderen, sondern es geht um eine Beziehung. Na, im Verborgenen, da wo der Vater ist, da wo ich ihn, wie ich ihn suche. Ja, Jesus hat es vorgemacht, er ist wohin gegangen, wo er seine Zeit hatte mit Gott. Na, und dort hat er Gott gesucht, seinen Vater gesucht, mit ihm gesprochen, diese Primetime gehabt mit seinem Vater im Himmel. Hey, und er hat gesagt, mach das genauso. Es geht darum, wenn ihr betet, lebt diese innige Beziehung. Und es soll auch nicht geplappert werden. Ja, es geht da auch eine Warnung voraus von dem Plappern und dem Nachplappern, von dem Singsang und so weiter. Matthäus 6, 7 bis 8, da steht nämlich, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nur nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Stark, oder? Es geht also nicht darum, um so ein religiöses Abspulen von etwas, ja, sondern es geht um Beziehung. Das ist auch der zweite Punkt. Jesus hat mit dem Vater unser gelehrt, dass es um Beziehung geht. Es geht um Beziehung. In Matthäus heißt es, unser Vater, also wenn wir zusammenkommen, unser Papa, es geht um unseren Daddy im Himmel, aber, lieber Papa, wir kommen zu dir, es geht um Beziehung. Im Lukas steht da nur mein Vater oder Vater, das ist das Persönliche, da geht es um dich und um Jesus, Papa, Vater. Jesus wollte sagen, betet in der Gewissheit, dass der Papa euch hört. Mein Vater, lieber Papa, er ist da. Es ist keine Distanz. Du musst nicht erst Gott vom Himmel runter singen. Du musst ihn nicht erst irgendwie durch irgendwelche fromme, heiligen Sprüche und Aufsagen von irgendwelchen rituellen Gebeten einladen, so wie so eine, manchmal auch mit so Flackentanz. Manche machen Flackentanz und denken, mit diesem Flackentanz, dann kommt Gott. Das ist wie so ein Einweis von einem Jumbo-Jet, komm jetzt runter. Nee, so Gott ist nicht so, er ist der liebe Papa. Er ist schon da und er wartet auf dich. Ja? Und da gibt es keine Distanz. Gott ist dir näher, als dass du denkst. Ja? Keiner kann dich trennen, denn er ist der Vater im Himmel. Lieber Vater im Himmel. Der Himmel umgibt dich und er ist nicht weit weg, irgendwo da oben bei den Sternen, die Wolken, sondern der Himmel, er umgibt dich, die geistliche Welt, die umgibt dich und da ist der Papa, er ist ganz nah. Und wie weit bist du weg von ihm? Nur ein Gebet. Gebet ist genau das, dass du anfängst mit Jesus, mit dem Vater im Himmel zu sprechen und diese Beziehung, so, es ist eine Liebesbeziehung. Und ganz ehrlich, eine Liebesbeziehung, eine Beziehung geht nicht über aufgesagte Gedichte, oder? Also ich mache das nicht so, dass ich jeden Tag, zum Beispiel zu meiner Frau, mit der ich eine ganz enge Beziehung pflege, ne, dass ich komme zu ihr jeden Tag, 3-4 Mal am Tag und sage, meine Ehefrau, Geliebte unter den Weibern, verehrte Schönheit der Glückseligkeit, du hast das Sagen im Haus, koche mein täglich Mittagessen und vergib mir meine Entgleisungen, so wie ich deine Zickereien übersehe. Nein, also das werdet ihr nicht erleben, dass ich sowas jeden Tag aufsag. Das wäre voll der Abtöter, glaube ich, wenn ich solche Sachen zu ihr sagen würde, oder? Es ist schön, klar haben wir auch unsere Rituale und so, aber es ist eine Liebesbeziehung und es ist immer wieder frisch und immer wieder neu. Wenn du zu deinem Mann irgendwie ständig ein Gedicht aufsagen müsstest, das heißt, das zeugt nicht von Beziehung, oder? Welche Beziehung hast denn du zum Papa im Himmel? Ist sie distanziert? Musst du dich immer an ihm nähern, indem du bestimmte Rituale befolgst? Nur wenn ich so und so gebetet habe, dann ist der Himmel offen, dann liebt er mich wieder. Ich kann dir eines sagen, er ist dir ganz nah. Er liebt dich, so wie du bist, noch bevor du irgendetwas bittest, noch bevor du dich sogar entschuldigst. Seine Liebe ist da, er will dich knuddeln, er möchte innige Gemeinschaft haben mit dir. Der dritte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, Jesus hat mit dem Vater unser gelehrt, dass es nicht um deine Bitte geht. Wie jetzt? Wenn wir zu Gott kommen, dann bringe ich doch immer meine Bitten mit, oder? Dann bitte ich für dies, für gutes Wetter, dann bete ich für ein gutes Arbeitsklima, dann bete ich für Gelingen, dann bete ich, dass meine Frau nicht zickt oder was weiß ich, ja? So, nein, für was bete ich denn? In Matthäus 6, 7 bis 8, das haben wir ja gerade gelesen. Der Vers 8, da steht, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wow, der Papa im Himmel, der kennt dein Anliegen schon längst bereits. Bitte, bitte, bitte Gott, gib, gib, gib. Ist es deine Gebetsbeziehung zu ihm? Es ist so stark, das Vater unser, so wie wir es beten, es ist Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und dann erst kommen die Bitten. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann geht es wieder um Gott, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich finde das stark. Merkt ihr, der Anfang, da geht's gar nicht um eine Bitte. Hey, da geht's gar nicht um dich. Und genau das ist es, was Jesus uns hiermit sagen will. Zuerst auf Jesus schauen. Praise first. Zuerst preisen. Das steht sogar auf meinem T-Shirt, glaube ich, irgendwo drauf heute. Ja? Praise first. Und das machen wir auch so, wenn wir zusammenkommen, zum Beispiel bei uns im Gottesdienst, das Erste, was wir machen, wir nehmen uns mal so richtig Zeit, zuerst Gott anzubeten. Ja? Anbetung, Lobpreis, ihm alle Ehre geben, hey, ihn groß machen. Darum geht's. Praise first, wegschauen von sich selbst, ne? Wegschauen von deinen eigenen Problemen, von deinen Bitten, die du vielleicht mitgebracht hast. Und wir haben manchmal wirklich Bitten dabei, die auch wichtig sind. Ja, hey, erst mal wegschauen von mir. Einen komplett anderen Fokus nehmen, mach ihn groß. Ich kann dir eins sagen, wenn du ihn groß machst, werden die Probleme immer kleiner. Wenn du wegschaust von dir und deinen Sorgen, deinen Anliegen, deinen Problemen, alles, was du irgendwie mitgebracht hast und auf ihn schaust, der Sieger ist, der so gewaltig ist und so groß ist und so toll ist und dich so sehr liebt, das hebt dich hoch. Danken schützt vor Wanken und Preisen vorm Zerreißen. Praise first. Es ist nicht ein Trick, haha, jetzt mache ich erstmal Lobpreis und dann ist der Papa weich geknetet und erfüllt dann meine Bitten. Ja, so, das ist so ein Trick. Also machen wir immer erstmal so ein bisschen Halleluja und jetzt kann ich endlich mit meinem Anliegen kommen. Nein. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, einen anderen Fokus einzunehmen. Kümmert euch zuerst um das Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Sagt die Heilige Schrift. Es wird uns zufallen. Schau auf Jesus, bete ihn an. Und ich weiß, manchmal sitzt man im Keller, manchmal geht man durch eine Glaubenskrise, manchmal zweifelt man seinen Glauben an. Es kommen Zweifel, kommen Verdammnis, kommt alles Mögliche, kommt vielleicht Krankheit, kommen Herausforderungen, kommen Geldnöte, kommen Schwierigkeiten, Beziehungsschwierigkeiten, was auch immer für Probleme kommen. Ich rate dir, trotzdem in diesen Schwierigkeiten auf den zu schauen, von dem die Hilfe kommt, ihn groß zu machen, wegzuschauen von deinen Sorgen, wegzuschauen von deinen Nöten, wegzuschauen von deinen Problemen und ihn groß machen. Das ist es, was Jesus hier sagt und lehrt. Schaut auf ihn, Vater, unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wow, schau weg. Du sagst vielleicht, ich fühle mich nicht danach. Ich kann dir eines sagen, das, was du fühlst, entspricht nicht immer der Realität. Und die Realität entspricht nicht immer nach dem, was du fühlst. Glaubensvoll auf Jesus schauen und dich entscheiden, immer wieder neu zu sagen, ja, ich mache das, ja, ich mache das. Nicht als ein Ritual, was du abplapperst. Egal, was du machst, da wird wieder eine Distanz, da kommt Religion rein. Ich muss jetzt was abplappern, damit es geschieht. Ich muss jetzt das so und so machen, damit es geschieht. Ich glaube, das hat keine Kraft. Egal, in welchem Lebensbereich, sogar mit Finanzen ist es so, hey, wenn du, Hauptsache, ich gebe so auf den Automat, ich gebe jetzt mein Geld da rein und dann kommt blub, 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 unten der Segen von Gott raus, so automatisch. Nee, es ist immer eine Liebesbeziehung. Alles, was wir tun, sollen wir aus dem Glauben heraus tun. Der vierte Punkt, den ich mitgebracht habe. Jesus hat mit dem Vater unser gelehrt, dass es um Partnerschaft mit Gott geht. Unsere eigenen Anliegen, die gehen oft um mein eigenes Reich, ne? Um dein eigenes Reich, um mein eigenes Reich. Das, was ich noch nicht beherrsche. Ja? Bitte hilf mir, dass das klappt, dass ich das hinbekomme, dass ich das beherrsche, dass ich das geregelt bekomme. Ja, darum geht's oft. Um meinen eigenen Willen, ne? Ich komme oft mit meinem eigenen Willen. Bitte, Herr, lass mich im Lotto gewinnen, oder? Herr, lass mir, ich will auch ein Haus mit Pool haben. Schenk mir eine tolle Partnerin oder einen tollen Lebenspartner. Nicht mein Reich, nicht meine Wünsche, sondern sein Reich soll kommen. Sein Wille soll geschehen. Papa, dein Reich komme. Papa, dein Wille geschehe. Und es ist nicht passiv. Ich bete jetzt, dein Wille geschehe. Oh ja, dann lass es halt mal geschehen. Lass halt mal dein Reich kommen, Papa im Himmel. Lass halt mal dein Willen geschehen. Mal sehen, was der Wille so ist, so, ob der so passiert. Sondern hier nimmt dieses Gebet dich selbst mit rein. Eine Partnerschaft im Willen Gottes. Du bist von Gott eingeladen, um mit ihm gemeinsam an dem beteiligt zu sein, was er auf der Erde vorhat. Vielleicht sagst du dir, wie weiß ich denn, was Gott will? Was will denn Gott? Ich sag dir, die Bibel lehrt uns groß und breit durch so viele Aussagen, was der Wille Gottes für dich und für mich ist. Die Bibel lehrt uns. Fang an zu schauen in der Bibel, was ist dein Wille? Setze die Prinzipien um, die Jesus selbst gelehrt hat. Fang an, das Reich Gottes mit ihm zu bauen, indem wir einander lieben, neu leben. Ja. Indem du es wagst, für andere zu beten, ihnen die Hände aufzulegen, vielleicht anfangen zu prophezeien, von Jesus weiter zu sagen. Bete, dass andere auch die Taufe im Heiligen Geist erleben oder in Sprachen anfangen zu beten. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat Wunder gewirkt, überall, wo er hin war. Ja, und es ist dein Wille geschehe, Vater. Du willst, dass dein Segen kommt, dass die Kraft kommt, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen neu denken. Und du kannst beten, dass er dich mit in seinen Plan mit hineinnimmt. Und dass du dann entschieden anfängst, diese Dinge umzusetzen. Und wenn du das tust, dann betest du automatisch schon. Du betest automatisch schon das Vaterunser. Auch wenn du es nicht so formulierst. Das Reich Gottes kommt durch dich, nicht indem Gott da irgendwie kommt und jetzt macht er da sein Reich. Und im Vater unser lehrt Jesus genau das. Ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist, ob du voller Erwartung gekommen bist. Ich weiß nicht, ob du in so einem Sommerloch steckst, emotional durchhängst, ob du vielleicht sogar wirklich Anliegen mitgebracht hast. Und du sehnst dich danach, dass deine Antwort von Gott kommt, dass Heilung kommt, dass Befreiung kommt, dass die Lösung kommt, dass der Knoten sich löst, dann lade ich dich jetzt ein, auf ihn zu schauen.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.